Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Schön, dass so viele hier sind, obwohl die Nacht kurz war. Wie schön, dass wir himmlisch feiern als Thema immer noch haben. Wir nähern uns so langsam dem Ende unserer Themenreihe himmlisch feiern und haben aber noch diesen Sonntag und noch zwei weitere vor uns. Und für all die von euch, die nicht jeden Sonntag dabei waren oder die ein bisschen was verpasst haben, schauen wir uns nochmal unseren Feiertisch hier an, den wir Sonntag für Sonntag eindecken. Und wir sind gestartet mit der Basics, mit der Tischdecke. Wir haben unseren Partytisch eingedeckt. Und die Basic ist, und ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen, dass es Gott ein Anliegen ist, dass wir Grund zu feiern haben und das Reich Gottes, was unser Jahresthema ist, wie im Himmel, Reich Gottes Momente, in der Bibel immer wieder erzählt wird mit Bildern des Feierns und des Miteinander Feste Feierns und Menschen zu Festen Einladens. Und dann haben wir unseren Tisch eingedeckt mit Tellern und wir hatten tatsächlich zwei Predigten zum Thema Miteinander essen und Gemeinschaft haben beim Essen, dass das was ist, wo Reich Gottes, wo Gottes Gegenwart sichtbar wird und gleichzeitig das Feiern aber auch ein Widerstand ist in den Momenten, wo wir vielleicht nicht Grund haben zu feiern oder es nicht gut ist zu sagen und trotzdem lehne ich mich dem Leben entgegen. Wir haben Gläser eingedeckt, das war der Aufatmen-Gottesdienst, vielleicht erinnern sich ein paar von euch, wo es darum ging, ja, Gott wünscht sich, Gottes Anliegen ist es, dass du Grund zu feiern hast in deinem Leben und nicht nur ein bisschen, sondern Gott schenkt unsere Gläser voll im Überfluss, sodass sie überlaufen. Wir haben dann dekoriert und darüber gesprochen, dass Schönheit wichtig ist und das Leben lebenswert und das Feiern macht dieses Glitzer oder diese Kirsche auf der Torte und dass ja, Gott so krass ins Detail Dinge schön macht und es deswegen auch für uns vielleicht ein Learning ist, zu sagen, wie kann ich nochmal neu die Augen öffnen und Schönheit suchen und erkennen. Und dann gab es hier vor ein paar Wochen eine Disco-Kugel und es ging ums Tanzen und dass auch Tanzen, dass in Gottes Gegenwart wir Grund zu tanzen haben und wir tanzen dürfen und Raum zu tanzen ist. Letzte Woche hatten wir Kirche Kunterbunt. Ich bin gerade so begeistert von dem es scheint hier auf dem Tisch, die Disco-Kugel. Letzte Woche hing die unten im Keller und es gab einen Partykeller bei Kirche Kunterbunt, wo wir tanzen konnten. Und wir haben auch Wimpelketten hängen und letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, dass Gott uns nahe kommt und da ist. Und heute schauen wir noch mal ein bisschen weiter rein, was wir noch lernen können aus der Bibel von dem Thema Feiern. Und ich möchte zu Anfang dieses Gottesdienstes, dieser Predigt noch mal mit uns beten. Gott, danke. Danke, dass Feiern gerade unser Thema ist und dass wir lernen dürfen zu feiern, geistlich zu feiern, es als Disziplin auch in unser Leben aufzunehmen. Danke, dass du heute Morgen was Gutes und was Ermutigendes für uns hast, auch da, wo Dinge vielleicht manchmal nicht so leicht sind. Und ich bete so sehr, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass du ja, meine Reden einfach leitest und dass dein Wort heute Morgen verkündet wird. Amen. Jannik hat es schon gesagt, heute Mittag ist CSD Christopher Street Day hier in Saarbrücken und ich will das zum Anschluss nehmen, auch ein paar Sätze dazu zu sagen, weil der Christopher Street Day wird jedes Jahr gefeiert und ich glaube, ganz viele Menschen haben so einen Blick, dass es einfach nur eine wilde, große Party ist von Menschen, die nicht ja, heteronormativ lieben und tatsächlich ist es aber mehr als nur eine Party, sondern es ist eigentlich eine Demonstration und ein Protest. Entstanden ist es, oder der erste CSD fand in New York statt, 1970. Und damals war es eine Erinnerung an historische Aufstände, die im Jahr davor stattgefunden haben, wo queere Menschen sich gegen Polizeigewalt zum ersten Mal gewehrt haben und es Polizeiaufstände gab. Und seitdem ist diese Feier ein politischer Protest. Und dieser Christopher Street Days, die jetzt auch im Juni, Ende Mai, Anfang Juni überall auf der ganzen Welt stattfinden, dienen tatsächlich dazu, dass Menschen sagen, wir feiern als Protest dass wir nicht hinnehmen wollen, dass Diskriminierung stattfindet. Wir wollen uns gegen Hasskriminalität, gegen Ungerechtigkeit, auch rechtliche Ungerechtigkeit uns gegenüber in dieser Gesellschaft wehren und aufmerksam machen. Und das machen wir nicht, indem wir wütend durch die Gegend gehen und schreien, sondern wir feiern, weil wir an gutes Leben auch für uns glauben. Und ich finde das so krass, sich das bewusst zu machen, weil eigentlich ist das die Essenz von dem, worüber wir die letzten Wochen gesprochen haben. Nämlich auch zu feiern als Protesthaltung. Als hier ist was nicht gut für mich, aber ich glaube daran, dass was Gutes da ist für meine Realität, für mein Leben, dass es mir besser gehen kann. Und das möchte ich schon feiern, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht da ist. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen und ich habe mir aber die Frage gestellt und vielleicht hast du dir diese Frage auch gestellt, aber was ist, wenn Feiern selbst als Widerstand nicht möglich ist? Was ist, wenn ich selbst nicht sagen kann, das ist noch nicht, aber ich halte an dem Guten, was in der Zukunft ist, fest und deswegen feiere ich? Und ich glaube, jede Person von uns kennt diese Momente. Und das Ding mit Partys ist, also meine Erfahrung mit Partys ist, dass wenn du krasse Partys feierst, dass am nächsten Morgen der Tisch nicht so aussieht wie hier, sondern der Tisch ist voll mit Krümeln. Wahrscheinlich sind die auch unterm Tisch. Krümel und leere Flaschen. Und ich erinnere mich an meine WG-Zeiten vor echt inzwischen schon über 10 Jahren. Gestern Abend habe ich eine Person kennengelernt, die gesagt hat, ja, ich war damals bei so einer Party bei euch. Und ich so, ja, ich erinnere mich nicht. Das ist sehr lange her. Und es waren sehr viele Leute da. Ich weiß auch nicht, ob ich mich sonst an dich erinnert hätte, wenn es erst gestern gewesen wäre. Wir haben gefeiert und ich fand damals als WG, wir haben richtig coole Partys. Also ich war wirklich stolz auf unsere WG-Partys, weil die waren richtig cool. Es waren immer ganz viele Leute da, auch Menschen, die ich nicht kannte. Manchmal hatte ich ein bisschen Angst, dass vielleicht doch irgendjemand die Polizei ruft. Und das hat so lange Spaß gemacht, bis wir am nächsten Morgen aufräumen mussten und man eine fast 100 Quadratmeter WG mit 4 Zimmern hatte, wo bei jedem Schritt der Boden geklebt hat, weil diverse alkoholische Getränke darauf ausgelaufen sind und dann irgendwelche Kuchenkrümel darin festkleben. Und man hat immer gedacht, die Party vorzubereiten dauert lange, bis zu dem Moment, wo man gemerkt hat, wie lange es dauert, danach wieder aufzuräumen. Und manchmal noch Wochen später sich irgendwo die Pfandflaschen gestapelt haben. Wer kennt das? Partys fühlen sich gar nicht mehr so glamourös und schön an am nächsten Morgen, wenn nur noch die Überreste der Party da sind. Und ich glaube, es ist ein Bild auch für unser Leben, oder? Manchmal sind da so Höhen, Momente, die so gut sind und am nächsten Morgen wachen wir auf und gefühlt sind da nur noch die Überreste und die Arbeit, die übrig ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne in meinem Leben nicht nur die Momente, wo man nach der Party aufräumt und ich habe uns deswegen noch ein paar leere Flaschen mitgebracht, sondern ich kenne ganz praktisch auch die Momente, wo ich zu spät zu einer Party komme. Ich hatte das letztes Jahr. Ich weiß, dass ein Freund Geburtstag gefeiert hat und ich habe mich so darauf gefreut und ich kam aber aus Berlin von der Arbeit und es war eine stressige Woche und ich war sowieso nicht in Partylaune, aber ich hatte das Bedürfnis zu feiern eigentlich. Ich hatte das Bedürfnis, mit Freundinnen und Freunden zu feiern, aber ich hatte mehrere Stunden Verspätung und ich kam irgendwann um 11:30 zu dieser Party und alle waren schon so richtig gut dabei und der Kuchen war eigentlich auch schon leer und ich stand da inmitten von Menschen, die alle so leicht angetrunken waren, die beste Zeit ihres Lebens hatten und habe gedacht, ja, da gehöre ich gerade nicht dazu. Und selbst nach einem Radler oder Bier oder was auch immer es war, habe ich gedacht, nee, das wird heute nichts mehr. Und dann bin ich nach Hause gegangen und es hat sich richtig kacke angefühlt. Und ich glaube, oder bei mir, ich weiß nicht, ich will nicht irgendwas in dein Leben hineinsprechen, was bei dir nicht so ist, aber in meinem Leben gibt es oft immer wieder Momente, wo ich mich mit ganz praktisch nicht nach Feiern fühle. Oder das Gefühl habe, ich bin irgendwie zu spät oder alle haben die beste Zeit ihres Lebens und ich will das auch, aber es klappt irgendwie nicht. Es ist irgendwie gerade nicht möglich für mich, mitzufeiern, mich auch zu freuen, das zu teilen. Wer kennt das? Ich liebe so sehr, dass die Bibel wirklich fast für alle Lebensbereiche oder alle Lebensbereiche was hat. Und es gibt ein Psalm tatsächlich, im Psalm ein Lied, das gesungen wurde, das eine sehr ähnliche Situation beschreibt. Und zwar beschreibt, wie das Volk Israel, das im Exil ist, aufgefordert wird, zu feiern und fröhliche Lieder zu singen. Und sie sagen, das können wir gerade nicht, weil unser Leben ist gerade nicht gut. Und wir wollen uns diesen Psalm miteinander anschauen, Psalm 137. Wenn du magst, darfst du in deiner eigenen Bibel mitlesen oder vorne beim Beamer, ich lese uns vor, aus der Basisbibel. An den Kanälen von Babylon, da saßen wir und weinten, als wir an den Zion dachten. Unsere Leiern hatten wir weggehängt an die Pappeln mitten in der Stadt, denn dort verlangten unsere Bewacher. Wir Kriegsgefangene sollten singen. Unsere Peiniger zwangen uns zur Fröhlichkeit. Singt uns eins von euren Zionsliedern. Doch wie könnten wir für den Herrn singen in einem Land, das fremden Götter dient? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, soll meine Hand das Saitenspiel verlernen. Meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich mich nicht an dich erinnere, wenn ich nicht in mir wachrufe, dass Jerusalem der Gipfel meiner Freude ist. Erinnere dich, Herr, was die Edomiter taten an dem Tag, als Jerusalem erobert wurde. Sie riefen, reißt sie nieder, die Stadt, reißt sie nieder bis auf die Grundmauern. Tochter Babylon, du Zerstörerin, glücklich sei, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Glücklich sei, wer deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Ein krasser Psalm. Da ist alles dabei. Dieser Liedtext erzählt von einer Gruppe von Menschen, die, und das haben wir in den letzten Wochen auch schon immer wieder gehört, die was Schlimmes erlebt haben. Die erlebt haben, dass ihr Land erobert wurde von anderen und dass sie verschleppt wurden ins Exil. In ein Land, wo ihr Glaube nicht geteilt wird, wo sie wieder auch nicht ernst genommen werden. Und wo das, was Essenz und Mittelpunkt eigentlich auch ihres Glaubens ist, nämlich der Zion, Gemeinschaft zu haben mit den anderen Menschen aus dem Volk Israel, wo das alles plötzlich nicht mehr möglich ist. Und in das hinein sagen, oder das erzählt zumindest dieser Liedtext, die Menschen in Babylon, hey, singt uns doch von euren schönen Liedern. So, hey, ihr könnt doch so, ihr habt doch so tolle Lieder, die sind doch so fröhlich, singt die doch für uns. Und dieser Text sagt, dass sie sagen, nee, wir saßen an den Kanälen und wir weinten. Und wir weinten, weil uns was gefehlt hat, was gut war. Weil das, was gut war und von dem wir wussten, in diesem Moment nicht Teil unserer Lebensrealität war. Und ich glaube, oder für mich war das nochmal so eine neue Erkenntnis zu beschreiben, was Trauer und was mir geht's schlecht eigentlich ist. Nämlich ist es immer, uns geht's nicht gut, immer dann, wenn uns was Gutes fehlt. Wir trauern um die Menschen, die gut waren für uns, die uns Gutes getan haben und nicht mehr Teil unseres Lebens sind. Uns geht's körperlich schlecht, wenn die gute Gesundheit, das es eigentlich sein soll, fehlt. Und so geht's dem Volk. Ihnen fehlt was. Ihnen fehlt die Gemeinschaft mit anderen. Ihnen fehlt es, auf den Berg Zion gehen zu können, wo sie, das der Ort war, wo sie Gott erleben. Und was machen sie? Sie hängen ihre Leiern, ihre Instrumente. Und wer von euch ein Instrument spielt, vielleicht auch ein teures Instrument, Saiteninstrumente, abgesehen von der Gitarre, sind die ja meistens sehr teuer, Geigen, Cellos, was auch immer. Und ich habe nie so ein Instrument gespielt, aber ich habe gehört, wenn man so ein spielt, dann achtet man sehr gut auf sein Instrument. Und das ist was sehr Wertiges. Man schaut, wo es steht und dass es gut gepflegt ist. Und sie hängen diese teuren Instrumente in die Bäume, weil sie sagen, das können wir gerade nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Kennt ihr das? Wenn man was Gutes hatte, was mit Freude verbunden ist und dann ist man so im Tiefpunkt in seinem Leben und man hat so voll das Bedürfnis, sich davon zu trennen, weil man das Gefühl hat, das kann gerade gar nicht Teil meiner Lebensrealität sein. Ich muss das irgendwie so weit weg wie möglich schieben. Die Urlaubsfotos, die kann ich mir gerade nicht anschauen. Das alles, was irgendwie gut ist und mit Freude zu tun hat, das passt gerade nicht in meine Lebensrealität. Und sie klagen, weil das Gute nicht mehr da ist und weil sie wissen um das, was eigentlich sein könnte. Und gleichzeitig erinnern sie sich aber auch daran. Und sie sagen sich, und das können wir vielleicht nochmal, ah ja, ja schon da, Nee, das davor, die Folie davor. Danke. Wie könnten wir für den Herrn singen? Und dann sagen sie ein bisschen später, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, soll meine Hand das Saitenspiel verlernen. Und ich finde diesen Vers so stark, der so unscheinbar mitten in diesem Psalm steht, weil er eigentlich sagt, mir geht's gerade nicht gut. Und all das, was ich mit Gutem assoziiere, das habe ich weggehängt. Und gleichzeitig möchte ich um jeden Preis nicht vergessen, was eigentlich Gutes sein kann. Und dass eigentlich meine Lebensrealität eine andere sein sollte. Und ich glaube, tatsächlich, vielleicht ist das ein bisschen schmerzhaft und vielleicht ist das aber auch ermutigend. Zu leiden heißt, dass wir uns mit dem Ist-Zustand noch nicht zufrieden gegeben haben und dass wir eigentlich Hoffnung haben darauf, dass für uns was Besseres sein kann. Und ich kenne das selber aus meinem Leben, vielleicht kennst du das auch, manchmal vergessen wir, dass es eigentlich besser geht. Manchmal gewöhnen wir uns. Wir gewöhnen uns an Rückenschmerzen, wir gewöhnen uns an ungesunde Beziehungen, wir gewöhnen uns an irgendeine schlechte Angewohnheit für uns, wir gewöhnen uns an was auch immer es ist in deinem Leben, was nicht gut ist, woran du dich gewöhnt hast. Und plötzlich ist es gar nicht mehr so schlimm. Und dann ist der Leidensdruck auch gar nicht mehr so groß. Ist eigentlich ganz gut, sich dran zu gewöhnen, sich drum zu kümmern und zu sagen, nein, das ist ein Leidensdruck und ich will das ändern. Das ist anstrengend. Aber das Volk Israel sagt, ich will auf keinen Fall vergessen, dass da was Besseres ist und dass mein Zustand jetzt nicht so ist, wie er eigentlich sein soll. Dass mein Zustand jetzt nicht gut ist. Ich wünsche mir das manchmal mehr in meinem Leben. Zu wissen, da wo ich einen Leidensdruck habe, da heißt es, dass ich noch nicht vergessen habe, dass das nicht gut ist, wie es ist. Und dass Gott eigentlich was anderes und was Besseres für mich hat. Und gleichzeitig, glaube ich, ist die Kehrtseite der Münze und beides ist ganz eng miteinander verbunden, dass wir oft auch einen Leidensdruck haben, weil wir ein ganz bestimmtes Bild davon haben, wie Leben im Hier und Jetzt sein soll. Und das ist ein gutes Leben. Das ist ein Leben, wo unsere Probleme gelöst sind, wo wir körperlich total fit sind, wo wir keine Probleme mit anderen Menschen haben, wo wir niemanden vermissen, wo Beziehungen nicht kaputt sind, wo wir uns gesehen fühlen. Und die Realität ist ja aber oft eine andere. Und das, worüber wir dieses ganze Jahr schon reden, dass wir in dieser Welt leben, aber dass da Reich Gottes ist, Reich Gottes mit einer anderen Realität, mit einem Besseren, was immer wieder reinbricht, wonach wir uns sehen. Das sagt aber auch, in dieser Welt wird es nie ganz gut sein. Und ich glaube, das ist das Schmerzhafte, das ist das, was so schmerzhaft ist, auszuhalten, zu wissen, manche Krankheiten werden in dieser Welt nicht geheilt werden. Manches Leid wird nicht zu Ende gehen. Es kann sein, dass deine Situation in dieser Welt nicht besser wird. Wenn ich dir was anderes sagen würde, dann wäre das gelogen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Gott das tun kann. Ich glaube an diesen Moment, wo Reich Gottes durchbricht. Aber die Realität von uns allen ist doch, dass es so oft nicht sichtbar ist. Und dass es irgendwie zum Leben dazugehört. Alles. Diese schmerzhaften Momente. Und wie weise ist der Prediger, der geschrieben hat, alles hat seine Zeit. Und wir kennen, glaube ich, wenn ich hier so in die Runde schaue, alle diesen Vers und diese Bibelstelle. Und ich lese sie uns trotzdem nochmal vor. Da steht in Kohelet 3, die Verse 1 bis 8, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit Steine zu werfen und eine Zeit Steine zu sammeln. Eine Zeit sich zu umarmen und eine Zeit sich zu trennen. Das ist eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit, um wegzuwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Alles hat seine Zeit. Das heißt aber nicht, dass das Schlechte okay ist und einfach so da ist und dass es so gewollt ist. Dass Kohlit sagt, alles hat seine Zeit, heißt nicht, naja, all das will Gott für dich, sondern es heißt, so ist das Leben in dieser Welt, in der wir leben. In dieser Welt, die eben noch nicht voll Reich Gottes im Hier und Heute und im Jetzt ist. Und mich tröstet das ein bisschen, in dem, was in meinem Leben schmerzhaft ist. Zu wissen, dass es da schon im Alten Testament vor tausenden von Jahren geschrieben war. Und danach noch so viele Geschichten geschrieben wurden, wo Gott trotzdem Wunder gewirkt hat und eingegriffen hat und Lebensrealitäten geändert hat. Und dass diese Menschen trotzdem wussten, ja, aber manchmal ist es einfach nicht gut. Manchmal ist im Leben einfach nur Krümel und leere Flaschen, Party ist ganz weit weg. Oder wir haben das Gefühl, wir sind einfach zu spät. Die Frage ist aber, wo ist da vielleicht doch Hoffnung? Ist da Hoffnung? Oh ja. Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Und die finden wir sogar auch in diesem Psalm. Und das erste ist Gemeinschaft. Ich glaube, das, was uns Hoffnung gibt, das, was uns tröstet, in dem noch nicht, in dem wir leben, ist Gemeinschaft. Deswegen liebe ich Kirche. Deswegen liebe ich es, mich in Kirche zu investieren und Baukirche, weil ich glaube, dass eine Gemeinschaft ist, in der wir einander im Schmerz tragen können. Ich glaube, die Realität ist, dass wir es ganz oft nicht tun, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir lernen, Freude und das Gute miteinander zu teilen und miteinander zu feiern, aber nicht miteinander Schmerz und Leid zu teilen, miteinander zu trauern und zu weinen. Aber ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich habe selber erlebt, in den letzten 9 Monaten haben Yannick und ich insgesamt 3 von unseren 5 Großeltern verloren. Und das war sehr wenig Zeitabstand zwischen all dem und sehr viele Beerdigungen. Und auf Beerdigungen wird gesungen. Und ich mag das. Und gleichzeitig war es bei jeder Beerdigung so, dass es diesen Punkt gab, wo ich selber nicht singen konnte und meine Stimme gebrochen ist. Und da waren andere Leute, die da saßen und gesungen haben. Von dieser Hoffnung über den Tod hinaus in der Kirche. Und ich musste nicht mitsingen, weil die anderen gesungen haben. Und das ist für mich so ein starkes Bild von Gemeinschaft. Zu wissen, da wo ich es nicht sagen kann, da tragen mich andere. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns in diese Gemeinschaft stellen miteinander. Dass wir lernen als Kirche, himmlisch zu feiern. Und das gehört auch dazu, manchmal nicht feiern zu können. Und die anderen zu tragen, die es gerade nicht können. Und das, glaube ich, kostet Mut. Mut, sich verletzbar zu machen. Mut, sich mit seiner Trauer nicht in sich selbst, in seinen eigenen 4 Wänden, in seiner eigenen kleinen Familie zu verstecken, sondern zu sagen, wir tragen das. Ich möchte, dass mein Schmerz nicht nur meine kleine Familie trägt, sondern meine Kirchenfamilie. Das wollen wir miteinander teilen. Das kann ganz praktisch sein, dass du mit einer Person redest nach dem Gottesdienst, dass du einfach sagst, hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich kann gerade nicht mehr. Dass du auf Yannick oder mich zukommst und sagst, hey, ich brauche ein Gespräch, ich brauche ein Gebet, ich weiß gar nicht, was ich brauche, aber so wie es ist, fühlt es sich nicht gut an. Und das Zweite, was Hoffnung macht, ist die Gegenwart Gottes. Weil das, was wir glauben, ist ja, dass Gottes Gegenwart da ist, auch wenn Gottes Reich noch nicht voll und ganz da ist. Und ich glaube tatsächlich, Gott lädt uns ein zum ganzen Leben. Und dazu gehören die hohen, höchsten Momente und die tiefsten Momente in unserem Leben. Und dass Gott mit uns unterwegs ist in all dem und dass es nicht immer darum geht zu sagen, ich will wieder zu dem Guten zurückzukommen, sondern alles zu nehmen und zu sagen, mit all dem, was ist, mit all dem Schweren, mit all dem Guten, mit all dem dazwischen, schreibt Gott meine Geschichte mit mir. Und Jannik hat vor 2 Wochen gesagt, in der Gegenwart Gottes ist Raum zu tanzen. Und es stimmt. Und gleichzeitig stimmt auch, in der Gegenwart Gottes ist Raum zu trauern. In der Gegenwart Gottes ist Raum für all das und alles dazwischen. Für das Tanzen, für die Freude, für das Feiern und für das Nicht-Verstehen, Nicht-Können, sich übersehen fühlen, zu spät gekommen sein, nicht weiter wissen. Wir dürfen sagen, ich kann gerade nicht feiern, ich will meine Leiern in die Bäume hängen. Und trotzdem sagen, aber das Gute, das will ich um keinen Preis vergessen. Ich will mich nicht an diesen Ist-Zustand gewöhnen. Ich will weiterhin diese Hoffnung haben, dass da was Gutes ist für mich und für mein Leben und für diese Welt. Ich habe uns was mitgebracht, was ihr vielleicht kennt von unserem Visionssonntag und auch den Wochen danach. Und das ist unsere Reich-Gottes-Zeitachse. Weil ich glaube, dass da, so theoretisch sie vielleicht klingt, auch noch mal ganz was Praktisches ist. Jannik hat damals versucht, uns zu erklären, was eigentlich Reich Gottes ist und hat gesagt, es ist dieses Spektrum. Und wir müssen von allem reden. Wir können nicht nur von der Zukunft reden, was Gott in Zukunft tun wird, sondern Reich Gottes ist auch das Kleine, das manchmal so Kleine, was aber jetzt auch in unserer Gegenwart ist. Reich Gottes ist nicht nur das, was in uns ist, sondern es ist auch das, was außerhalb unseres ist, unseres eigenen kleinen Welt, unseres Spektrums, was in dieser Welt ist, bei den anderen Menschen. Und diese Spanne, die hier so ganz kurz ist, ist ja gefühlt in unserer Lebensrealität unendlich weit. Und das zusammenzubringen, dieses, wie kann das gehen, dass Gott eigentlich erst in Zukunft was tun wird, aber dass es irgendwie dann doch jetzt in meiner Gegenwart schon sichtbar und erlebbar ist. Wie kann es sein, dass was in dieser Welt passiert vielleicht, was außerhalb, was aber trotzdem auch was mit mir zu tun hat, was auch in meinem Innern ist. Und ich kam zu dem Gedanken, dass es eine Sache gibt, die für mich im Zentrum dieses steht, die für mich die Schnittmenge all dessen ist. Und das ist, wenn wir Abendmahl feiern. Weil wenn wir Abendmahl feiern, dann machen wir was im Hier und Jetzt. Und gleichzeitig, und darüber haben wir schon geredet, auch letztes Jahr, als wir Abendmahl ins Thema hatten, vergegenwärtigen wir uns was, nämlich was erst in Zukunft kommt, die Wiederherstellung, die Gott für uns hat. Das ist gute Leben. Und im Abendmahl teilen wir in der Gemeinschaft miteinander als ein Leib, nicht jeder für sich selber, sondern wir miteinander unseren Schmerz, aber auch die Hoffnung, die wir haben. Wir teilen miteinander, dass Jesu Leib bricht für dich, aber auch mit dir, mit deinem Schmerz, dass es Gott nicht egal ist. Und dass Gott sagt, ja, aber ich habe das schon getragen. Und das wird sich ganz erst in Zukunft aufhören, aber schon jetzt, in diesem Moment, wenn du Abendmahl nimmst, darfst du einen Teil davon haben und Teil dieser neuen Realität, die in Zukunft auf uns wartet, sein. Im Abendmahl, glaube ich, ist die Schnittmenge ganz praktisch erlebbar von uns, von unserer Gegenwart, unserer Realität und Gottes Zukunft und Gottes Realität. Und deswegen möchte ich, dass wir heute gemeinsam Abendmahl feiern. Weil ich glaube, jede Person, die hier sitzt, hat Schmerz in ihrem Leben. Egal, ob das körperliche Krankheit ist oder ob das... Ich bin gut, danke. Egal, ob das körperliche Krankheit ist oder ungesunde Beziehungen, kaputte Beziehungen mit dir selbst, zwischen dir und Gott, zwischen dir und anderen Menschen. Ein Leidensdruck von außen oder von innen. Jeder von uns kennt diese Momente, wo wir sagen, ich würde so gern mitfeiern. Es geht aber gerade einfach nicht. Jeder von uns kennt, glaube ich, auch dieses Gefühl, zu spät zu sein oder hinterherzuhinken im Leben. Und ich glaube, für die Hoffnung dürfen wir in der Gemeinschaft des Abendmahls haben. Und da kann Gott das tun, was ich mit Worten gar nicht erklären kann. Weil ich selber fragend bin, weil ich das selber kenne, diese Momente. Aber meine Hoffnung ist, im Abendmahl gleich Gott zu begegnen. Und die Tageslosung heute, wir haben sie vorhin beim Mitarbeitendengebet gelesen, ist, dass, ich kann sie nicht genau zitieren, aber sinngemäß, dass Gott viel zu schwer ist für uns zu greifen, weil Gott viel größer ist. Und das ist das, wofür wir gebetet haben, für diesen Gottesdienst heute, dass Gott für uns erlebbar ist als viel mehr und viel größer, als wir uns vorstellen können. Und das wünsche ich dir, dass du das gleich im Abendmahl erlebst, wenn du Abendmahl nehmen möchtest, dass Gott dir begegnet, deinem Schmerz, deinem Nicht-Feiern-Können, deiner Hoffnungslosigkeit, deiner Krankheit, deiner Leere, mit diesem viel größer, viel schwerer, als du es greifen kannst. Schwerer in einem positiven Sinn. Gott ist dein Nicht-Feiern-Können nicht egal, weil Gott wünscht sich für dich eine gute Realität. Und dafür ist auch Jesus ans Kreuz gegangen. Und wir werden gleich einmal feiern in kleinen Gruppen. Wir werden auch die Möglichkeit haben, zwischen Brot und Wein füreinander zu beten, auch zu salben. Es gibt 4 Stationen. Hier vorne wird eine sein, es wird eine da sein, wo Dennis sitzt vor der Tür, eine ganz hinten am Infopoint und auch eine bei dem grünen Sofa. Mila wird Abendmahl leiten, was richtig cool ist. Ruth wird Abendmahl leiten, Yannick und ich an den unterschiedlichen Stationen. Und teilt euch einfach auf, dass ungefähr überall gleich viele Menschen sind. Und ich möchte aber noch kurz beten und dann die Einsetzungsworte sprechen. Dann teile ich hier vorne das Brot. Ihr Leute, die ihr Abendmahl leitet, dürft das abholen und dann. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt wirkst in uns und an uns. Gott, ich möchte sehr beten, dass wir Gemeinschaft erleben und deine Gegenwart erleben als Ort der Hoffnung und des Getragenwerdens. Ich möchte beten, dass wir erleben, dass du mit uns brichst und leidest, da wo das gerade unsere Lebensrealität ist. Dass wir in unserem tiefen Tal, in unserem Schmerz nicht allein sind. Und ich möchte sehr beten, dass wir uns nicht gewöhnen an das, was nicht gut ist, und es hinnehmen, sondern dass wir weiter festhalten an der Hoffnung, dass du Gutes für uns hast. In der Nacht, in der er verraten wurde, da nahm Jesus das Brot. Er dankte dafür, brach es auseinander und sagte: Das ist mein Körper für euch. Wenn ihr das Brot brecht, denkt dabei an mich. Und nach dem Essen nahm Jesus auch den Becher und sagte: Dieser Becher ist die neue Partnerschaft zwischen uns. Und mein Blut wurde vergossen, um euch zu zeigen, wie ernst es mir ist. Immer wenn ihr aus diesem Becher trinkt, denkt dabei an mich. Denn immer wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, erzählt ihr von meinem Tod, so lange, bis ich wieder bei euch sein werde. Amen.